Mein Einwand ist, muss in einem Buch so viel gekotzt werden?
Klassikerclub, der Podcast über große Literatur.
Herzlich willkommen zum Klassikerclub Podcast. Wir, das sind Alex und
Maria.
Wir sprechen hier in jeder Folge über ein Buch. Einer von uns beiden bringt immer in einer Folge ein Buch mit und stellt es vor, weil er oder sie der Meinung ist, dass es sich lohnt, dieses Buch zu entdecken, zu lesen oder wieder zu lesen. Und dann schauen wir immer mal, ob der andere von diesem Buch überzeugt worden ist. Und Maria, du beginnst mit der Frage wie immer.
Alex, welches Buch hast du mitgebracht?
Ich habe mitgebracht von der englischen Autorin Jane Austen das Buch Überredung, Persuasion im Englischen. Dieses Buch ist einerseits ein typisches Jane Austen-Buch. Jane Austen ist berühmt dafür, dass sie romantische Geschichten erzählt. Also im Kern geht es eigentlich immer darum, um eine Frau und einen Mann und die Frage, finden sich die beiden? Gleichzeitig ist dieses Buch auch ein bisschen untypisch. Das berühmteste Buch von Jane Austen ist Stolz und Vorurteil. Viele haben die Verfilmungen auch gesehen. Und es ist so eine schöne Romanze von einer jungen Frau und einem, ich glaube, auch ein bisschen älteren Mann, wie das häufig ist bei Jane Austen, die dann nach mehreren Wirren zusammenfinden. Und in diesem Buch ist es anders. Das Setup ist ein bisschen anders. Wie hast du es denn erlebt, Maria? Was würdest du denn sagen, ist so die der Grundkonflikt oder das Grundthema des Buches?
Also bei berühmtesten Stolz und Vorurteil und dem zweitberühmtesten Sinn und Sinnlichkeit handelt es sich ja immer um junge Mädchen, so 15, 16, 17, dürfen jetzt tanzen gehen, sind in die Gesellschaft eingeführt und es geht eigentlich vor allem und nur darum, einen Mann zu finden und zwar standesgemäß, dass eine gute Versorgung stattfinden kann. Und hier der andere Titel neben Persuasion ist ja Anne Elliot, sie ist die Hauptfigur, das ist neu, das ist bei den anderen nicht so. Da geht es darum, dass sie jetzt schon 27 Jahre alt ist, also man würde sagen ein altes Mädchen.
Nach damaligen Standards, ja.
Ja, und auch noch lange geltenden Standards. Und sie ist eben nicht verheiratet, weil sie abgelehnt hat oder entsagt hat oder sich überreden ließ, diesen Mann nicht zu heiraten.
Genau.
Das heißt, es ist schon die ältere Generation Frau.
Und das ist ungewöhnlich gesehen.
Ja, das ist untypisch, ja.
Ich würde sagen, es ist ein Buch über eine zweite Chance. Über Reue auch, über den Rückblick auf das, was hätte vielleicht gewesen sein können. So begegnet sie einem jedenfalls. Sie kommt, wie bei Jane Austen, nicht untypisch so aus so einem landadligen Milieu. Ihr Vater ist ein Baron, da bildet er sich auch unglaublich viel drauf ein, dass er Baron ist. Ihre ältere Schwester auch, die ist auch noch nicht vergeben. Die ist so die Prinzessin im Haus, gell? So die ganz tolle
Vaters
Liebling.
Darling,
wundert er genau. Ist die jüngere Schwester von ihr, die ist schon vergeben. Eine furchtbar nervige Figur wie Jane Austen.
Unerträglich.
Wie Jane Austen, so wie die Mutter in Stolz und Vorurteil, das ist auch so eine. Gell? Also das kann Jane Austen sehr gut, so unerträgliche Figuren zeichnen. Und Anne Elliot ist in der Mitte. Sie ist ein Mittelkind, oder? Würdest du sagen? So dieses Klassische. Denn sie ist unglaublich verständnisvoll. Sie nimmt sich ganz stark zurück in dieser Familie, in die sie gar nicht so reinpasst. Denn allen ist dieses Standesthema, dieses Landadeligentum unglaublich wichtig. Und das hat auch was mit Status in der Gesellschaft zu tun. Man bleibt eigentlich am liebsten unter sich oder guckt nach oben, wer noch adliger ist. Und das interessiert sie alles nicht so. Sie ist interessiert am Charakter der Menschen.
Ja, es ist auch ein Roman darüber, was bleibt einer Frau, die nicht geheiratet wurde.
Ja.
Ihr bleibt nämlich nicht viel. Also sie kann Gouvernante werden, sie kann, und das sieht man bei ihr auch, sie tanzt auch nicht mehr. Weil sie ist quasi nicht mehr attraktiv genug.
Ja.
Und sie ist diejenige, die schon Außenseiterin geworden ist, indem sie nämlich immer nur am Klavier sitzt und die Tanzmusik spielt.
Sie begleitet nur noch.
Und das ist das Los, das ihr jetzt irgendwie bevorzustehen scheint.
Ja. Sie hatte einen ganz bestimmten Mann sich auserkoren, beziehungsweise eher sie, Frederick Wentworth, der eben kein Adliger war. Und sie sollte natürlich möglichst im gleichen Stand oder nach oben hin verheiratet werden, so wie das bei allen anderen Jane Austen-Mädchen auch eigentlich der Fall ist. Sie dürfen immer so nach oben heiraten. Das wird ihr untersagt, beziehungsweise sie wird überredet. Das ist schon wichtig. Es wird ihr nicht verboten. Der Vater, so heißt es, der reagiert kühl. Der
verbietet es nicht.
Er verbietet es nicht, aber er sagt eben, na, also wenn du meinst, so ungefähr. Und dann hat ihre Mutter ist gestorben, schon sehr früh, hat sie so eine Patin, die auf sie achtet, zu der sie auch eine innere Verbindung hatten, die rät ihr jetzt also ganz eindeutig ab. Denn dieser Wentworth, der sich um sie bewirbt, als sie 19 Jahre ist, der hat kein Geld. Er ist sehr ambitioniert, ein ehrgeiziger junger Mann, ein beeindruckender junger Mann und er möchte die Karriere in der Navy machen und da steckt auch Geld drin, da kann man reich mit werden, aber die Lady Russell, so heißt diese Patin, die sagt, das ist zu unzuverlässig, überleg dir das gut oder lass es lieber bleiben.
Diese Lady Russell wird zunehmend zu einem Feindbild von mir, diese großartige, kluge, verständnisvolle Frau.
Die Welt kennt. Warum ist das ein Feindbild? Ging mir nicht so.
Können wir ja vielleicht später noch drauf eingucken, nur schon mal vorne
weg. Ja. Also die rät ihr ab und das ist jetzt also das Trauma, die Wunde, um die dieses Buch kreist. Anne Elliot lässt sich darauf ein. Sie lässt sich überreden. She is persuaded. Und nimmt die Verlobung zurück. Sie sind schon verlobt, das muss man sagen. Und sie nimmt es zurück. Und dann geht ihr Verlobter zur Navy und er macht dort eine Riesenkarriere. Interessanterweise mit Dingen, über die so nebenbei berichtet wird. Er raubt nämlich Schiffe aus. Der ist ein astreiner Pirat eigentlich. Im Auftrag der
Feinde. Genau, sind ja die Feinde und sie dürfen sich dann dran bereichern.
Genau. Er kommt dann zurück von der Navy, denn es ist Frieden geschlossen worden, Napoleon ist besiegt und er taucht jetzt wieder in dieser ländlichen Welt auf, die eine Erschütterung erlebt hat, nämlich die Familie ist, mehr oder weniger pleite. Der Vater gibt viel zu viel Geld aus und der Wohnsitz da auf dem Land, der muss jetzt vermietet werden. Ein unglaublicher Abstieg für diese Familie. Der Vater und die älteste Tochter kriegen sich gar nicht ein, versuchen es immer zu verzögern. Es lässt sich nicht verzögern. Sie müssen raus aus dem Haus und ziehen nach Bath, wo dann eigentlich sich dann doch wieder auch die schicken Leute treffen. Deswegen sind sie dann, kommen sie drüber hinweg, dass sie da vom Land wegziehen müssen. Und jetzt kehrt in dieses ländliche Gebiet wieder auch der Wentworth zurück, denn er ist Schwager eines Admirals, der diesen Landsitz mietet. Und so begegnen sich die beiden wieder. Und man liest das Buch ja durch die Brille der Anne.
Ja.
Das heißt, man liest auch diese ersten Begegnungen, die da kommen, oder überhaupt die Ankündigung, dass er bald wieder da ist, durch ihre Augen. Wie hast du das denn gelesen?
Ich finde es ganz raffiniert, wie wir jetzt im Innenleben der Anne stecken und sie ja unglaublich genau antizipiert, was wohl in ihm vorgehen möge, wenn er jetzt wieder auf sie trifft. Und sie ist sich vollkommen sicher, dass er sie für immer verachten wird und dass er damit natürlich recht hat aus seiner Sicht. Also wie sie jede Regung der anderen um sie rum ganz genau analysiert und zu verstehen versucht und da gründlich drüber nachdenkt, das ist phänomenal. Und also versucht sie sich, weil sie ja genau weiß und davon überzeugt ist, dass er sie nie wieder nehmen kann, dass das ein für alle Mal erledigt ist, versucht sie sich zu beruhigen und es ruhig zu stellen und cool zu bleiben und möglichst ja sich nichts anmerken zu lassen, wie es in ihr tobt.
Zu Anfang ist sie auch wirklich, wird sie nicht als attraktiv beschrieben. Das heißt, sie ist verblüht.
In diesen 8 Jahren ist sie verwelkt, steht da.
Und es gibt jetzt Nachwuchs, junge Mädels in ihrer Verwandtschaft, in ihrer weiteren Verwandtschaft, für die sich dieser Wentworth interessiert. Jedenfalls, er ist halt charming irgendwie und es ist spielerisch, aber eine verliebt sich also ganz heftig in ihn?
Genau, es sind ja eigentlich eher die jungen Mädchen, die so ihre langen Fühler ausstrecken und ihn hofieren und charmieren.
Er ist jetzt eine gute Partie,
ja,
anders als früher. Und Anne kann nur zusehen. Sie kann nur begleiten, wie du schon gesagt hast, musikalisch, was da passiert. Der Tanz ist ja die Sphäre, in der das sich immer anbahnt in diesen Romanen. Und jetzt gestaltet sie das interessant, die Jane Austen, dass die Figur, die dann tatsächlich die Auserwählte erstmal ist, die Louisa, dass die ein ganz anderer Charakter ist als Anne. Sie ist nämlich bestimmt, entschlossen, sie weiß, was sie will, mit dem Kopf durch die Wand. Und sie überhört mal die Anne ein Gespräch zwischen den beiden, wo der Wentworth auch ganz klar macht, das ist wichtig, eine ganz wichtige Charaktereigenschaft, dass man sich von seinem Weg nicht abbringen lässt, dass man sich nicht überreden lässt zu Dingen, die man eigentlich nicht will und dass man entschlossen handelt im Leben, sonst sei man nicht standhaft.
Und natürlich muss Anne das auf sich beziehen, tut ja sie auch. Und diese Musgrove-Mädchen, die sind ja auch ähnlich wie ihre große Schwester Elizabeth. Die ist nämlich auch eine, die eigentlich ihr Ding macht. Und die Anne sagt es auch mal, ja, die lässt sich nicht von Lady Russell überreden.
Es bahnt sich also diese Beziehung an zwischen dem Wentworth und dieser Louisa. Anne wirkt melancholisch dabei, aber sie greift jetzt in keiner Weise ein. Sie versucht nichts zu verhindern. Sie versucht einfach die Situation möglichst zu meiden, nicht zu sehr damit einbezogen und sich das ganze Drama da für sie ein Drama anschauen zu müssen. Und dann kommt es an einem Wendepunkt des Romans zu einer besonderen Episode. Sie sind in Lyme, einem Ort am Meer, der aber leer ist. Im Moment sind da keine Touristen, keine Badegäste, denn es ist kalt. Und da passiert jetzt ein Unfall. Die Louisa ist überschäumend, ist jugendlich, ist jung und macht da ihre Scherze mit dem Wentworth und möchte von einem erhöhten Punkt runterspringen. Er soll sie auffangen. Mehrfach. Und ihm wird es schon zu viel, er findet es gefährlich, aber sie ruft, ich bin entschlossen, I am determined. Und dann springt sie zu früh und er kann sie nicht fangen und sie knallt auf den Boden und liegt ohnmächtig da.
Und jetzt bewährt sich Anne als unglaublich pragmatisch, zupackend für dieses zarte Persönchen, das sie ja zu sein scheint, und ist ganz cool und bleibt ruhig und alle ringen und Wentworth sagt, warum hilft mir niemand, helft mir doch, und sie hilft.
Und alle Köpfe drehen sich zu ihr.
Ja.
Weil alle wissen, wenn es ums Eingemachte geht und um Probleme geht, dann wird sie es regeln. Und da gewinnt sicher dieser Wentworth einen ganz neuen Blick auf sie, oder? So hast du es auch
gesagt. Da ist die Wende. Jetzt sieht er sie und er weiß ganz genau. Und er ist nämlich auch ein Reflektierter, deswegen passen sie ja so gut zusammen. Und sie sieht es an seinen Blicken, dass sie ihm jetzt eine Stütze ist und dass da jetzt ein ganz neues Bild sich entwickelt in ihm.
Und gleichzeitig passiert etwas, was dann die zweite Hälfte des Romans auch bestimmt. Andere Männer sehen es auch. Da gibt es ihren Cousin, der auch an diesem Ort ganz zufällig auftaucht. Und dieser Cousin ist wichtig, weil er wird irgendwann diesen Landsitz erben. Der ist ja nur vermietet, der ist nicht verkauft.
Und es muss natürlich ein Mann sein, weil die Frauen sind ja nicht erbberechtigt.
Logisch.
Das heißt, es muss der Neffe sein von Sir Walter, ihrem Vater.
Es stellt sich aber dann raus, dass das trotzdem ein schwieriger Charakter ist, dieser Cousin. Aber er wäre eine gute Partie.
Mhm.
Und er ist sehr charmant und umgarnt sie, versucht sie zu bekommen. Wentworth sieht das dann auch immer eifersüchtiger, wie das ja manchmal funktioniert. Wenn jemand anders dann da anhimmelt, dann wird man auch plötzlich interessierter. Und es gibt noch so einen Benwick, einen Kapitän, einen ganz verschlossenen Charakter, leicht depressiven Charakter. Mit
der
dem
trauert.
Verbindet, ja.
Seine verstorbene Frau. Ja,
auch eine Figur, die im Herbst anzusiedeln ist, die im Abschied lebt. Und die beiden verbinden die Bücher, die Poesie, Lord Byron, Walter Scott. Daraus wird aber nichts. Der nimmt dann eine der Musgrove-Töchter, das verläuft so im Sande, aber zuspitzen tut sich dieses Verhältnis zu dem Cousin, der auch in Bath dann auftaucht. Die ganze Familie wechselt ja nach Bath, in diesen Kurort. Und dort spielt der Rest.
Entschuldige, wenn ich schon wieder unterbreche, aber ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir ja jetzt eine Anne vor uns haben, ein paar Monate später, die unglaublich hübsch geworden ist und reizvoll und schön, eine Schönheit, und alle gucken jetzt plötzlich nach ihr. Wie kann das so plötzlich gekommen sein?
Wie erklärst du dir das?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen eine Setzung auch von Jane Austen. Sie war ja mittlerweile eigentlich verwelkt und aussortiert, und jetzt gewinnt sie an Leben und sie ist in Gesellschaft. Also eigentlich wird sie ja nur benutzt die ganze Zeit von allen. Sie ist als Gouvernante ein bisschen da, sie macht die Kinder, sie muss ihre Schwester Mary irgendwie beglücken, wenn der wieder langweilig ist. Und ich finde, sie ist jetzt nicht mehr so zu Hause angebunden wie in King Lynch, sondern sie ist jetzt... Sie übernimmt Funktionen, und vielleicht das bisschen gesellschaftliches Mehrtun hat schon diese Auswirkung, dass sie lebendiger wird und diese Lebhaftigkeit irgendwie sichtbar wird dadurch.
Und zwar würde ich auch denken, ab diesem Wendepunkt, ne, wo sie merkt, sie ist die Einzige, die diese eskalierende Situation unter Kontrolle bringen kann. Sie wird von anderen auch angesehen, sie bekommt Anerkennung dafür. Und ab dem Moment blüht sie wieder auf. Also da wechselt der Herbst so in den Frühjahr.
Sie hat an irgendeiner Stelle, habe ich, weiß ich nicht, so ein Zitat gelesen, wo es heißt, entweder man wird weggeworfen oder man wird gebraucht. Und das ist besser, als gar nicht gebraucht zu werden.
Da haben wir genau dieselbe Stelle uns rausgesucht. Die heißt in der deutschen Übersetzung, das ist relativ am Anfang, ihre Position in ihrer Familie wird geschildert. Die jüngere Schwester, die verheiratet ist, Kinder hat, fordert die Anne sozusagen an. Die soll jetzt zu ihr kommen, die braucht da jetzt Hilfe. Und die ältere Schwester sagt, naja, eigentlich sollte die jetzt hier mit nach Bath kommen, aber ach, wenn du sie brauchst, wir brauchen die bei uns eh nicht. So wird über die gesprochen.
Genau, und dann sagt sie, immer noch besser als abgeschoben.
So heißt es. Und da habe ich extra den englischen Satz mir rausgeguckt, weil der ist brillant. Im Deutschen heißt es, als Eigentum in Anspruch genommen zu werden, wenn auch auf so ungehörige Weise, ist immer noch besser, denn als überflüssig abgeschoben zu werden. Und jetzt kommt der Grund, warum es manchmal wirklich toll ist, das Original zu lesen. To be claimed as a good, als ein Gut, eine Ware. To be claimed as a good, though in an improper style, is at least better than being rejected as no good at all. Das kann man im Deutschen gar nicht so. Ich habe gedacht, vielleicht am ehesten, ausgenutzt zu werden, fühlt sich besser an, als nutzlos zu sein.
Als aussortiert.
Genau, so ist ihre Position, und das ändert sich mit diesem Wendepunkt. Plötzlich bekommt sie Selbstbewusstsein und sie traut sich doch jetzt auch ein bisschen mehr zu im Blick auf diesen Wentworth. Dem begegnet sie dann in Bath.
Also sie lässt es zu, dass man sich überhaupt begegnet. Vorher ist sie ja irgendwie ausgewichen und hat es nach Möglichkeit vermieden. Das lässt sie zu und sie beobachtet ihn genau, und sie wagt, glaube ich, noch nicht in die Richtung zu gehen, dass es ein gutes Ende nehmen kann. Also da ist sie sehr genau und zögerlich und abwartend. Aber sie lässt Begegnungen zu und sie guckt ihn auch schon mal irgendwie direkt in die Augen. Das finde ich schon ganz viel für sie.
Verpasse ich etwas bis zu dem berühmten Brief, den er ihr schreibt? Ich finde die Handlung bis dahin teilweise ein bisschen kolportagehaft. Dann geht es ja vor allen Dingen um diesen Elliot-Cousin, und dann erfährt sie über diese kranke Frau, was er eigentlich so alles auf dem Kerbholz hat. Ich finde das nicht so wichtig. Oder findest du es wichtig?
Vielleicht nicht in der Ausführlichkeit, aber wichtig finde ich es schon, weil wir lernen Anne kennen als wirklich eine psychologisch sehr genau gestaltete Figur. Sie trifft diesen Elliot und sie hat gleich am Anfang gewisse Vorbehalte oder Vorsichtigkeiten und guckt da so ein bisschen skeptisch hin, und dann nimmt uns die Jane Austen, Leserlenkung nenne ich das jetzt mal, sehr wunderbar an die Hand, weil wir gleich mitkriegen, dass die Anne sehr gut alleine in der Lage ist zu erkennen, wie der Charakter eines Menschen ist. Und da ist ihr Urteil sehr profund und es wird immer profunder. Und das am Anfang mit dieser Bekanntschaft von Elliot ist dann wunderbar, dass es nachher so unglaublich reinknallt, was das für ein Schurke ist. Und es wird aufgelöst. Und insofern finde ich das schon notwendig, weil man spürt, dass die Anne eigentlich, und wenn diese Lady Russell, jetzt kommt mein Feindbild, die nur ein bisschen gekannt hätte nach diesen 17 Jahren, dann hätte ihr das klar sein müssen, dass sie da eine junge Frau vor sich hat, die sehr, sehr gut selber einschätzen kann, was für eine Sorte Mensch sie vor sich hat. Und dadurch wird auch diese Lady Russell karikiert.
Also sie ist keine gute Ratgeberin, findest du?
Sie ist eine egoistische Ratgeberin, eine dünkelhafte, sozialständisch verseuchte, die es vordergründig, sagt Jane Austen, ja so gut meint mit Anne. Und ich finde, ne.
Sie ist halt eine gemischtere Figur. Der Vater und die ältere Schwester sind eine wirkliche Karikatur. Also
da wird drauf gedrückt. Wunderbar.
Und der Vater erinnert mich, Achtung, ungewöhnliche Parallele, an Papa Ante Portas von Loriot. Denn der muss da raus aus seinem landadligen Heim, so wie der aus seinem Beruf rauskommt. Und er kommt nicht damit klar, dass er nicht mehr diese Bedeutung hat. Und versucht es um sich immer so eine Atmosphäre zu verbreiten, eines wichtigen Mannes. Der hat aber keine.
Das ist schon von Anfang an so. Das ist schon auf der ersten Seite ist der eine Karikatur. Da muss gar nichts passieren. Da muss man nicht mal verarmen. Der ist immer schon so gewesen. Er ist rückwärtsgewandt. Das einzige Buch, das er liest, ist der Adelskalender. Und das liest er mit dem allergrößten Vergnügen, erfahren wir schon auf der ersten Seite. Und
besonders gerne den Eintrag über sich selbst.
Genau. Und das für mich war das Papa Ante Portas ist ein ganz reizender Mensch. Für mich war das eher so eine Trump-Figur, dass die Leute in der Exposition schon im Dauern glauben, um den Bart gehen zu müssen, um ihn nicht irgendwie zu verkrätzen oder irgendwie ihm schlechte Laune zu machen, reden die ja einen Stuss, nur damit er irgendwie glücklich und zufrieden ist.
Und eine tolle Metapher, die dazu passt, als der neue Mieter in dieses Haus kommt und Anne das mal besucht, führt er sie durch die Räume und sagt dann, das Einzige, was ich hier nicht verstehe, überall sind Spiegel.
Ah, und
diese ganzen Spiegel.
Mhm. Und das ist nämlich die Gegenfigur. Ich habe den Roman auch gelesen als, wie soll ich sagen, es gibt positive und negative Figuren. Und jede Figur hat irgendwie auf der anderen Seite eine Entsprechung. Und die Entsprechung von Annes Vater, Sir Walter, ist dieser Admiral Croft. Dieser Vater, der nur aus dessen Ankleide, Schlafzimmer, weiß ich nicht, alles nur aus Spiegeln besteht. Und dieser Nachmieter, der dann so dezent ist und feinfühlig, dass er irgendwann der Anne sagt, also wir haben ganz wenig eingegriffen in die Architektur des Hauses. Ich habe nur aus dem Ankleidezimmer ein paar Spiegel entfernt. Mhm. Großartig. Und so habe ich jetzt dann, irgendwann kam ich auf diesen Trichter, das nach so Gegenfiguren zu suchen und da habe ich so ein paar Entdeckungen
und
gemacht.
Und in diesem Spiegelkontrast zwischen Vater und diesem Admiral spielt auch eine spannende sozialgeschichtliche Ebene rein. Der Vater ist Adeliger, der muss nichts arbeiten und der will auch auf keinen Fall was arbeiten, denn Arbeit macht alt. Arbeit macht unschön und verbraucht.
Und ein Seemann sowieso.
So, der Admiral war auf zur See.
Sonne, oh Gott.
Genau. Und kommt da ganz verwittert, so meint der Vater, zurück. Und da spielt sich etwas ab, was für diese Zeit ja insgesamt wichtig ist. Wie wird eigentlich der Beruf angesehen, das Arbeiten für Geld? Der Landadel hat es ja eigentlich. Der muss nicht arbeiten, der lässt andere für sich arbeiten. Und der Vater ist ganz klar eine Figur, die das verabscheut eigentlich. Arbeit ist, das gehört den sozial niederen Ständen an. Und Anne verteidigt von Anfang an diese Navy-Soldaten. Natürlich, weil sie den Love Interest hat in den Wentworth, aber das ist mehr. Sie solidarisiert sich mit den Menschen, die ihren Lebensunterhalt verdienen müssen.
Und es kommt dann so diese politische Situation. Es geht ja bei Jane Austen nie wirklich um Politik. Und trotzdem spielt sie in diesem Roman rein, nämlich die Napoleonischen Kriege sind vorbei, England hat gewonnen, die Marine steht extrem hoch im Kurs. Also es gibt die ganzen Fanblocks der Weißen Flottille, nämlich eben der Marine. Und das macht Jane Austen hier auch. Sie singt eigentlich ein großes Loblied auf die Marine Und nicht nur auf Wentworth, der natürlich der Protagonist hier ist, aber auch Benwick und wie heißt der dritte Offizier, der
Captain
Carville. Diese drei Kapitäne gibt es ja und Croft als Admiral. Und die haben, die stehen auch für den neuen Aufbruch. Die stehen auch dafür, dass da jetzt eine neue Lebensform ist und dass der alte Standesdünkel, den Lady Russell und Sir Walter repräsentieren und ihre große Schwester Elizabeth, dass der eigentlich von Anno Dunemal ist und dass der rückwärtsgewandt ist. Und das ist, glaube ich, so diese Schnittstelle des Vorwärtsgewandten wie Anne und des Rückwärtsgewandten wie ihre Familie.
Und da komme ich wieder auf meinen Punkt, dass es ein etwas ungewöhnlicher Roman ist für Jane Austen. In den vorherigen, es ist ja der letzte, der veröffentlicht wurde von ihr, schon nach ihrem Tod, von ihrer Familie. In den vorherigen, früheren Romanen bekommen immer Adlige. Es wird nach oben geheiratet und man bleibt in dieser Sphäre. Auch früher schon wird dieser Standesdünkel kritisch gesehen bei Jane Austen. Das ist nicht speziell. Aber speziell ist, dass der Schritt wirklich raus aus dieser Welt gemacht wird jetzt bei Anne Elliot und sie kriegt ihren Wentworth. Wie kriegt sie den denn eigentlich?
Warte. Und dann der Schlusssatz. Auf der letzten Seite steht dann ihr Satz. Es war ihr ganzer Stolz, die Frau eines Seemanns zu sein. Also jetzt habe ich deine Frage auch schon beantwortet. Sie kriegt ihn und sie ist wahnsinnig stolz drauf. Und ich finde, sie hat eine ganz wunderbare Vorlage in Mrs. Croft. Das ist eine meiner Lieblingsfiguren gewesen in diesem Roman. Und eine Gegenfigur zu Lady Russell, die im Grunde auch verknöcherter Standesdünkel ist und bleibt. Und Mrs. Croft, die Frau des Admirals, begleitet ihn nämlich auf seinen Seereisen und die hat auch ein verwittertes Gesicht und die greift ihm auch, wenn er wieder die Kutsche in den Graben zu fahren droht, greift sie ihm in die Zügel.
Das ist eine emanzipierte Frau.
Genau, und sie ist auch die Vorlage dafür, dass sie irgendwann der Anne erzählt, ja, also wir haben uns ja wahnsinnig schnell verliebt und wussten gleich, was Sache ist und wir kamen dann schnell zum Zug. Und es war ja bei Anne und Wentworth auch so. Im Grunde war das das Pauspapier für das, was dann Anne passiert oder sie nicht leben durfte.
Das habe ich auch so gelesen, dieses Croft-Ehepaar ist das Idealbild einer Beziehung.
Ja.
Auf Augenhöhe, ohne sich reinreden zu lassen, auch aus Konventionen auszubrechen, eben diese Frau auf dem Schiff, da gibt es mal so einen ganzen Abschnitt, der darüber diskutiert, ob Frauen auf Schiffe gehören oder nicht und ich verstehe überhaupt nicht, wo das Problem sein soll. Und das, genau, das ist das Traumziel, was sie eigentlich als Beziehung hat.
Was ihr ja auch wahnsinnig gut gelingt, der Jane Austen, sind diese Dialoge und diese Ironie und manchmal regelrechter Sarkasmus, wie sie da mit Spitzen Dialoge gestaltet, das sucht seinesgleichen.
Meine Lieblingsstelle in diesen Dialogen ist die mit ihrer unerträglichen jüngeren Schwester, die sich immer beklagt über alles und selbst nichts richtig auf die Reihe kriegt und auch sich über ihre Kinder beklagt und über ihren Mann, der in der Sicht von der Anne das eigentlich ganz vernünftig macht, aber sie schimpft immer über den und sie kriegt die Kinder gar nicht in Kontrolle, weil er das nicht gut macht mit der Erziehung. Und da heißt es so schön, Anne kam nie in die Versuchung zu sagen, das stimmt. Das ist dieser ironische Ton, den sie...
Ja, genau. Oder sowas hatte ich auch. Und wenn sie dann eigentlich irgendwie Leute besuchen soll, wo waren das? Sie soll also jetzt am Morgen in Kinlich irgendwie rübergehen und Admiral Croft und seine Frau irgendwie begrüßen. Und sie ist ja noch ganz am Anfang, will sie ja alles eigentlich meiden, weil sie so unglücklich ist. Und sie lässt sich eben nicht blicken, bis alles vorüber ist, steht da. Und dann der Satz, dann war es ihr ebenso selbstverständlich zu bedauern, dass sie die Gelegenheit versäumt hatte, sie kennenzulernen. Also dieses Benehmen, ich habe auch da Begrifflichkeiten angetroffen in diesem Roman mit Bescheidenheit und Zurückhaltung und Pflicht und Charakter. Und das sind ja, also wenn man guckt, wie heute Menschen irgendwie Verbindungen zum anderen Geschlecht oder auch zum gleichen, jedenfalls sexuelle Art eingehen, dass man dann mal kurz rechts und links wischt und dann hat man es gefunden, wie ganz anders das eigentlich gestaltet ist und eigentlich nochmal eine fremde Welt uns vor Augen führt.
Warum ist diese Welt von Jane Austen so unglaublich erfolgreich? Ich beobachte in den Buchhandlungen, ist auch nicht schwer zu beobachten, das kann jeder sehen, der da mal hinguckt, in die Ecken, wo Klassiker stehen, es steht immer Jane Austen da. Und nicht nur die Bücher stehen da und meistens wirklich alle und Komplettausgaben und sonst wie, sondern mehrere Ausgaben. Ausgaben mit Blümchen und ohne Blümchen und Kaffeetassen und Füller und Kalender und Journals. Also eine ganze Merchandising-Welt rund um die Jane Austen-Romane, die sich auch verkaufen wie geschnitten Brot. Warum ist Jane Austen eigentlich so rasend erfolgreich?
Oh je, ja, ich beobachte das ja auch. Also da gibt es doch auch diese Serien, wahnsinnig viele Serien und auch dieses Bridgerton, das ja hat mich irgendwie befremdet, aber nun gut, habe auch nur ganz wenig davon gesehen. Und es läuft ja auch wie geschnitten Brot und auch diese vielen, vielen Verfilmungen. Also einerseits ist es vielleicht eine fremde Welt für uns. Wir gucken nochmal auf irgendwelche europäische Vergangenheit und in der Spielform eben Englisch. Dann ist es schön anzusehen. Es sind schöne Landschaften, schöne Kleider. Man macht keinen Sport um Life Balance oder also man geht spazieren am See und dann irgendwie immer unter Beobachtung. Vielleicht ist es so eine Sehnsucht nach einer romantischen, heilen Welt einerseits. Und dann würden wir aber Jane Austen nicht gerecht werden, weil ich finde, die hat eine bitterböse Gesellschaftskritik auch mit drin, die sie aber auf diese ganz feine, elegante Art und Weise formuliert, ganz verdeckt, mit diesem typisch britischen Understatement. An der Stelle fällt mir immer die Geschichte ein, wie ich in London in die Untergrundbahn bin und einem Mann vor mir auf die Ferse getreten bin, der sich umdrehte und sagte, oh, I'm sorry. Und das ist vielleicht auch dieses Englische, diese Lebensweise, dass man den anderen nicht beschuldigt, sondern man nimmt erstmal alles auf sich und dann diese, ja, vielleicht ist es sogar eine stille, heimliche Sehnsucht von uns, weil wir können es nicht so.
Es ist sehr fein, eine sehr ritualisierte Welt auch. Die Menschen müssen eben eigentlich nicht arbeiten. Insofern könnte man sagen, Eskapismus, gell, da träumt man sich gerne hin. Ich frage mich nur, warum ist denn dann Jane Austen erfolgreich? Es wäre ja jetzt marketingmäßig keine Mühe, so wie bei dieser Bridgerton-Serie, die Romanvorlage ist ja nicht Jane Austen,
nee,
Bridgerton-Serie, sondern das sind so Romance-Novels, die halt in dieser Zeit spielen. Da könnten doch jetzt die Büchertische voll sein mit Trittbrettfahrer, Autoren und Autorinnen, die einfach gestrickte, schön schmatzig zu lesende Romance-Novels in der Regency-Zeit schreiben und die werden dann gekauft. Und ich stehe aber auch ein bisschen vor einem Rätsel, warum die kapitalistische Logik, das einfachste Produkt eigentlich auf den Markt zu schmeißen, da an eine Grenze kommt.
Naja, vielleicht kann man dieses Buch oder kann man Jane Austen wie alle anderen Bücher auch auf ganz unterschiedlichen Niveaus lesen. Man kann zufrieden sein mit diesen schönen Kleidern und dieser herrlichen Landschaft und diesem Liebeshändel, die es da drin gibt. Das kann Vergnügen machen. Man kann es aber auch auf dem nächsten Niveau lesen und merken, oh, ist die giftig, wow, kann die bissig sein und sie verkleidet es in eine ganz höfliche, zarte Sprache. Und das ist dann schon, dass man dann so reinkriecht und guckt, ach Gott, so macht die das, das ist ja ganz raffiniert. Also das ist fast wie Screwball-Comedies bei den Amerikanern, diese Dialoge, die sie gestaltet. Ah, und dann habe ich irgendwo gehört, dass die Familie, aus der sie kam, wo sie ja irgendwie auch nur, also vor allem Brüder hatte, die sich schlapp gelacht haben, wenn sie vorgelesen hat, wie bitterböse sie so jemand wie den Sir Walter gezeichnet hat. Die hatte die Gabe zur Karikatur. Und vielleicht ist das dann, ohne dass man sich das jetzt genau eingestehen muss oder sich darüber Auskunft gibt, dass man da was spürt, ohne es benennen zu können, aber das ist vergnüglich.
Die Erzählfigur finde ich so spannend, die Erzählerin, die da installiert wird, weil das hat natürlich eigentlich das Potenzial zu so einer ganz stark identifikatorischen Lektüre. Man identifiziert sich mit der Hauptfigur, vor allem wenn man vielleicht selber weiblich ist, dann denkt man sich da rein und dann gibt es den Love Interest und kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht, wie das halt bei schönen Romantic Comedies auch funktioniert. Aber die Erzählerin wahrt auch gegenüber der Hauptfigur, die natürlich sympathisch ist, immer so eine ironische Distanz noch, denn die machen ja auch Entwicklungen durch. Alle weiblichen Hauptfiguren sind am Anfang nicht da, wo sie am Ende sind und die Erzählerfigur weiß das. Und deshalb werden nicht nur Karikaturen der, sage ich mal, blöden Figuren gezeichnet, die man schnell blöd finden kann, wie zum Beispiel den Vater in Persuasion, sondern auch die Anne.
Ja.
Das war eine tolle Figur und Jane Austen hat gesagt, sie ist eigentlich zu gut für uns alle, vielleicht sogar zu gut für sich selbst. Aber sie wahrt, finde ich, eine ironische Distanz auch zur Protagonistin.
Ja. Also, vielleicht ein bisschen, ja. Und zwar an den Stellen, wo die Anne ja offenbar falsche Einschätzungen gibt. Sie kann sich irren, wenn sie dann sagt, ja, es ist völlig verständlich, dass er nie wieder was mit mir zu tun haben will. Und klar, das hat zwei Stoßrichtungen, nämlich, dass er rehabilitiert ist und natürlich kann er das machen. Und sie weiß ja, dass sie irgendwie überhaupt gar kein Recht mehr auf irgendwas hat im Leben. So, und da begeht sie dann immer wieder mal so eine falsche Einschätzung, was die Erzählerstimme oder die Autorin natürlich weiß und rekapituliert es. Aber der Blick, also wir sitzen ja eigentlich personal in der Anne mit drin, weil von ihr kriegen wir die ganzen inneren Abläufe mit, von den anderen Figuren ja nicht so. Und von daher ist sie schon ihr, naja, es ist so ein kleines, wie soll ich denn sagen, ja. Also sie sind beides Komplizen, Erzählerin und Anne.
Ich lese es anders.
Ah ja.
Ich lese es anders, denn der Roman beginnt auch gar nicht mit Anne. Das finde ich schon interessant, auch bei dem Buch ein bisschen anders als bei den anderen. Also es fällt nicht mit der Hauptfigur ins Haus, sondern es gibt 2, 3 Kapitel, wo man gar nicht unbedingt sagen könnte, um wen geht es eigentlich in dem Buch. Man könnte erstmal denken, es geht um einen Vater, der da seinen Landsitz vielleicht verliert. Dafür ist er zu oberflächlich, stellt sich dann raus, aber Anne kommt relativ spät als Hauptfigur wirklich in den Blick und sie kommt in einer Art in den Blick, die mich jetzt aufgeregt hat. Ich habe mich nicht über diese Lady Russell so aufgeregt, sondern ich fand die Anne am Anfang unfassbar anstrengend. Die lässt sich ausnützen und sagt noch Danke dafür. Da habe ich wirklich gedacht,
ja, ja,
zum Aushalten, kein Wunder. Also die hat sich ja auch kein Stück verändert seit dieser ursprünglichen Persuasion.
Nein, sie hat sich zurückgezogen und verwelkt.
Ja, und lässt sich von all da rumkommandieren.
Ja, was hat sie denn für Möglichkeiten? Also mir ging es übrigens genauso. Ich dachte, oh Gott, also wenn ich hätte so sein müssen, wäre das mit mir damals nichts geworden. Was hätte ich da für Chancen gehabt? Aber andererseits hören wir ja nachher das Loblied auf die Offenheit und die Gradlinigkeit und dass man Gefühle zeigen soll. Das ist ja eben die neue Welt. Und diese, ich möchte noch was zu meinem Feindbild sagen, diese Lady Russell, da glaube ich, die wird eigentlich nur als so positiv charakterisiert, zum Schein. Das wird an keiner Stelle eingelöst. Es gibt überhaupt nirgendwo einen Dialog, wo Lady Russell mal auftritt. Wir kriegen sie immer nur so über Bande gespielt. Und da wird es nur behauptet. Und diese Frau und Anne distanziert sich auch von ihr und sagt, ja, ja, sie meint es natürlich alles gut und richtig, aber ich, wenn ich eine junge Freundin hätte, würde sowas nie machen. Das heißt, diese Frau ist intrusiv, die ist
übergriffig.
Übergriffig, würde man heute schön sagen. Genau, das ist sie und sie macht es aus egoistischen Motiven, dass sie nicht nach London umziehen dürfen, sondern nach Bath müssen, was Jane Austen übrigens gehasst hat. Das ist ihre Intention, weil sie dann näher bei ihr wäre. Ah, die hat, also geh mir weg mit Lady Russell.
Das muss ich beim zweiten Mal lesen dann wohl irgendwann mir nochmal genau anschauen. Die hat bei mir nicht so Reaktionen hervorgerufen.
Ah, doch, da konnte ich meine ganze Triebabfuhr hinschicken. Und im Gegensatz, ihre Gegenfigur ist Mrs. Croft. Das sind die, die dann feinfühlig diese kleine Luisa pflegen. Und das ist es nicht der Adel mit seinem Dünkel, sondern das ist das neue Bürgertum, das jetzt erwacht und die sind die eigentlichen Helden.
Ich verteidige nochmal meine Lieblingsfigur, nämlich den Vater. Lieblingsfigur, weil er am witzigsten ist für mich und weil ich ihn tatsächlich näher an diesem Loriot sehe als an einem Trump. Er ist eigentlich ungefährlich. Er hat keine Macht, er kann nichts tun. Er ist auch nicht übergriffig bei Anne, er verbietet ihr nichts. Dafür ist er eigentlich zu desinteressiert. Er ist wirklich ein extremer Narzisst. Er ist oberflächlich, er ist ein alter Bo, ein schöner Mann. Und es ist ganz wichtig, er ist so circa Mitte 50, dass er sich erhält, dass er schön aussieht. Er kennt sich auch in der Kosmetik aus. Und das hat mich so stark erinnert an die Hollywood-Ideale, die wir heute haben. Oder auch die MAGA-Ideale. Also da ist ja plastische Chirurgie aller Orten, also aufgespritzte Lippen und
Er würde da mitmachen, er wäre einer der Ersten.
Und das hat mich total überrascht, dass das in dieser Zeit schon so verhandelt wird. Und da habe ich auch so eine Gegenfigur in der Anne gesehen. Der Vater, dem ist seine Schönheit, sein äußeres Aussehen im sozialen Spiel wichtig. Für den ist es eine Währung eigentlich. Wer schön ist, der gehört zu denen da oben. Für die Anne spielt das Äußere auch in ihrer Entwicklung eine große Rolle, vom Verwelkten zum Aufblühenden. Aber es ist ein Spiegel ihres Inneren. Man sieht an ihrem Äußeren, wie es ihr geht. Wie sie an Selbstbewusstsein gewinnt, wie sie Farbe ins Gesicht bekommt, wie sie dann tatsächlich von anderen auch angesehen wird, aber nicht, weil sie sich kosmetisch zurichtet. Der Vater fragt mal, sag mal, was machst du eigentlich? Du gibt so eine lustige Szene. Was hast denn du da? Hast du die und die Creme benutzt? Ich weiß gar nicht, wovon der redet, weil der sich viel besser mit Kosmetik auskennt als sie. Nee, das kommt aus dem Inneren. Also der Körper ist für Anne ein Medium des inneren Erlebens, der Gefühle. Für den Vater ist es etwas, was man sozial zurichtet, was man managt, an dem man sozusagen rumoperiert, um es sozial spiegeln zu können oder benutzen zu können. Und das fand ich unglaublich spannend, dass das vor über 200 Jahren schon eine Rolle gespielt hat.
Und sie sich lustig drüber macht.
Meine Frage an dich, Maria, würdest du dieses Buch empfehlen?
Also du hast ja gerade gesagt, manchmal ist man so in einer Ablehnung. Ich war am Anfang auch so ein bisschen über den Charakter der Anne, die mir so ganz arg fremd ist, ein bisschen kopfschüttelnd und dachte ich, oh Gott, das ist ja irgendwie kaum zu ertragen, sich selbst zu verleugnen und willfährig und sich benutzen zu lassen und daraus eine Philosophie zu machen. Das war für mich schwer auszuhalten. Und dann habe ich mit mir einfach Spielchen gespielt und dachte, was will die mir eigentlich erzählen, diese Austen? Und dann habe ich mir diese Figuren angeguckt und festgestellt, dass da immer diese Gegensatzpaare sind, wo sie ja im Grunde so eine Folie unterlegt, das eine Modell, das andere Modell, das sei jetzt eben diese Ständegesellschaft und das Bürgertum, das sei Emanzipation und Angepasstheit. Und dann fand ich es auf einmal unsagbar spannend und muss zugeben, nach der Hälfte, der Unfall ist spannend und dann hat sie sagenhaft retardierende Momente drin, warum es eben doch nicht irgendwie weitergeht. Und man sieht so ganz zart die Anne stärker werden und entschiedener und deutlicher und entschlossener. Und am Schluss, also bei diesem, der zweite große Höhepunkt für mich, also nach dem Wendepunkt, war dieses Gespräch zwischen Anne und dem Kapitän Harville, wo es darum geht, können, und das finde ich ein tolles Thema, und das, glaube ich, ist auch die Kernstelle, können, wie lieben Männer und wie lieben Frauen? Und da ist die Position von Anne, wer so schreiben kann und wer der solche Sätze in den Mund legt, das ist ganz hohe Kunst. Und ab dem Moment, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, konnte ich quasi nicht mehr aufhören zu lesen.
Das ist eine Empfehlung.
Also, ja. Aber man, wenn es anderen so geht wie mir, muss man vorneweg ein bisschen Geduld haben, weil die Exposition ist lang, diese Lady Russell ist eine blöde Kuh und wird, also finde ich, vernichtet, aber da haben wir jetzt gestritten und lass es uns einfach so stehen lassen.
Ich selbst würde das Buch auch empfehlen, allerdings nicht einer Person, die von Jane Austen noch nichts gelesen hat. Dann würde ich immer sagen, zuerst Stolz und Vorurteil. Denn Stolz und Vorurteil ist einfach ein charmantes Buch. Es ist ein fröhlicheres Buch. Ich finde, man kann sich dort schneller mit den Figuren identifizieren. Die Konflikte sind klarer. Es gibt auch mehr interessante Figuren für meinen Geschmack in Stolz und Vorurteil, die ganzen Schwestern und so weiter. Anne Elliot Persuasion ist ein konzentrierterer Roman. Ich finde, es ist ein leiser Roman. Die Problematik wird erst Stück für Stück klar und man braucht eine Weile, wie du sagst, um reinzukommen und die Stimmungen sind auch andere. Ich nenne es für mich tatsächlich auch einen Herbstroman über den Herbst des Lebens. Das ist jetzt weit gegriffen bei einer 27-Jährigen, aber nach damaligem Standard fast schon. Und es gibt viele herbstliche Settings, jedenfalls in der ersten Hälfte des Buches. Und deswegen würde ich sagen, es lohnt sich dann, dieses Buch zu lesen, wenn man von Jane Austen schon andere kennt und vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, naja, ich habe es verstanden, ich weiß, wie die schreibt. Dann könnte man Persuasion, Überredung versuchen, weil es ein wirklich anderes Jane Austen Buch ist.
Ja, und ich finde, dass, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, es ist der Herbst des Lebens. Für Anne Elliot ist es mit 27 Jahren der Herbst des Lebens. Und das entspricht eigentlich auch der Realität damals. Und schon allein vor diesem Hintergrund ist es spannend, wie unser eins heute, wo es mir immer irgendwie die Röte ins Gesicht getrieben hat und ich dachte, werde ich, wie sich das, also wie wir uns da, nein, wie wir da eine Sprache oder einen Inhalt angeboten bekommen, der so weit weg ist, das sind jetzt gerade mal gut 100 Jahre, 200 Jahre, 1817, gerade mal 200 Jahre her, ja, kann lang sein, kommt einem lang vor, ist es aber nicht unbedingt. Und wie viel eigentlich auch davon noch übergeblieben ist, das fand ich jetzt schon eigentlich auch, na, lehrreich klingt immer gleich so ein bisschen blöd, aber es ist hochinformativ auch.
Und es ist, finde ich, ein nach wie vor spannendes Thema, dieses sich freischwimmen von sozialen Erwartungen, zu sich selbst finden, selbstbestimmter werden. Aber so wie du es vorhin so schön gesagt hast, nicht auf so eine grobe Art und Weise, sondern eben mit diesem englischen, rücksichtsvollen, für mich manchmal schwer zu ertragenden rücksichtsvollen. Ich dachte, jetzt steh doch mal.
Ja, das ist so natürlich auch eine gesellschaftliche Attitüde oder eine Sprachregelung, die drauf haben. Ich liebe ja das Engländer. Es ist immer noch da in England.
Ja, das Subtile.
Ja.
Eins würde ich zum Thema Empfehlungen noch sagen. Ich musste an ein anderes Buch denken. Wenn Hörerinnen oder Hörer sagen, ich kenne das Buch schon, ich höre mir die Folge vielleicht an, weil ich es schon gut kenne und darüber gerne nochmal andere reden höre. Was könnte man denn noch lesen, was eine ähnliche Stimmung hat? Ganz anderes Setting, auch nicht so anders, aber eine ähnliche Stimme. Und da weiß ich, einer deiner absoluten Lieblingsautoren, Kazuo Ishiguro, Was vom Tage übrig blieb. Auch eine Geschichte über Reue, eine Geschichte im Herbst des Lebens, Rückblick auf eine Liebe, aus der nichts wurde, ein Landsitz, der vermietet wird. Ich habe gedacht, der muss manchmal an Persuasion gedacht haben.
Ja, warum nicht?
Warum nicht, ja. Ja. Also das, finde ich, ist ein Buch, was man gut im Tandem sehen kann mit Jane Austens Persuasion.
Ja, ich bin froh, dass ich es gelesen habe, wenn auch am Anfang so ein paar Hürden für mich eingebaut waren. Es ist nämlich gesellschaftlich, es ist politisch und es geht darum, eine Zeit zu vermitteln, diese Regency-Zeit, wo einfach mal ganz deutlich wird, was Frauen für eine Möglichkeit hatten, ein Leben zu führen, selbstbestimmt. Und die einzige, die ein selbstbestimmtes Leben führen konnte, auf eine Art, ist Jane Austen, nämlich die Schriftstellerin, als Außenseiterin, als Grenzüberschreiterin. Und das ist spannend auch über diese Anne Elliot hinaus.
Das war der Klassiker-Club für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du den Podcast bewertest und weiterempfiehlst und am besten gleich abonnierst, dann verpasst du keine Folge. Wenn du Lust hast, einen Klassiker gemeinsam online zu lesen, dann schau doch mal auf klassikerclub.de vorbei. Da findest du unsere aktuelle Leserunde zum Mitlesen und Mitdiskutieren. Bis zur nächsten Folge und denk dran, wer liest, lebt doppelt.